Ein reger Zulauf an Spielern ist eine Konsequenz deiner meist guten Arbeit und ganz generell ist es was Positives. Sakko, lass den Satz mal wirken. Wir sprechen heute über das Thema G wie Gruppengrößen. Wir hangeln uns ja entlang dem Alphabet von Thema zu Thema und heute eben bei dem Wort, bei dem Buchstaben G und bei dem Thema Gruppengrößen, weil es immer wieder kommt. Ich habe immer das Gefühl, es ist was sehr, sehr negativ Behaftetes, denn meistens kommen die Trainer oder die Vereine zu uns und sagen, ja, fuck, wir haben 48 Kinder und nur 2 Trainer. Im Extrembeispiel, wir möchten euch jetzt heute in dem Podcast so ein bisschen aufzeigen, was man dagegen tun kann und welchen Segen das auch ein Stück weit hat, mit der richtigen Gruppengröße zu arbeiten und manchmal auch mit einer zu großen. Bist du bereit dafür, Sakko?
Ja, ich lasse deine Worte noch wirken, aber ich bin grundsätzlich bereit.
Ich sage sie nochmal, ein reger Zulauf an Spielern ist eine Konsequenz deiner Arbeit. Ganz generell ist das etwas Positives. Und lass uns mal reinstarten mit dem ersten Punkt oder der ersten Frage, an der wir uns orientieren möchten. Warum spielen die unterschiedlichen Gruppengrößen im Training denn überhaupt eine Rolle im Fußball, Sakko? Ich hatte es ja gerade schon gesagt, Vereine kommen ja oft auf uns zu und sagen, wir sind in der F-Jugend, in der E-Jugend ein, maximal 2 Trainer, haben aber einen viel zu großen und viel zu regen Zulauf. Was ist denn da generell unsere Antwort beziehungsweise auch unsere Herangehensweise, wie wir den Vereinen versuchen zu sagen, okay, schau mal, so könnt ihr das Thema angehen und diese Gedanken solltet ihr euch als Verein dazu machen?
Da kommen ja 2 Themen ins Spiel. Das eine ist, habe ich genug erwachsene Betreuer, Trainerinnen da, die diese Kids dann irgendwie in einem ordentlichen Zahlenverhältnis dann auch begleiten können. Und das andere ist die Platzthematik. Also habe ich von der Infrastruktur her überhaupt die Möglichkeit, so viele aufzunehmen. Oft kommt aber die Frage schon an der Stelle, wo wir ja sagen, okay, Moment, da ist in beiden Bereichen eigentlich noch super viel rauszuholen. Das eine ist die Platzthematik, also wenn der F-Jugendtrainer sagt mit seinen 16 Kids, er braucht einen halben Platz, dann ist das falsch, weil für ein gutes F-Jugendtraining reicht ein Achtelplatz bei der Gruppengröße. Und wenn du es darauf anlegst, dann von mir aus einen Viertelplatz, aber bedeutet, du könntest deutlich mehr Mannschaften gleichzeitig auf dem Feld bewegen und wenn das alle Trainer verinnerlichen in der Nachwuchsabteilung, dann hast du auch nicht so einen Stress mit den Platzbelegungszeiten. Das ist das eine. Und das andere ist ja, was ist so ein Betreuungsschlüssel? Und da gibt es jetzt auch rein rechtlich, auch wenn es so Ausflüge gibt mit Freizeitgruppen und sowas, keine genaue Zahl. Also jetzt mal, keine Ahnung, machst mit einer Kindergruppe einen Ausflug in den Wald, ein Kind verletzt sich und dann ist die Frage, okay, war das jetzt die Schuld der Organisation oder des Betreuers, dass halt dann das zu viele Kinder waren für eine Person. Und da gibt's aber keine klare Zahl dafür. Also das ist nicht beim Gesetzgeber, dass er sagt, okay, bis 8 Jahre müssen es ein Verhältnis von 1:4 sein und dann bis 12 Jahre ein Verhältnis von 1:8. Das gibt es nicht, sondern es sind immer so Bemessungs- und Einzelfallentscheidungen. Und so ist es im Training eben auch. Wir sehen ja, dass wenn wir eine Gruppe haben an Kids, die vielleicht eine gewisse Reife hat oder durch die Trainerin, Trainer zuvor auch in so einem Trainingssetting bewegt wurde, dass die eben verstehen, was Regeln sind, die konsequent umgesetzt und gelebt worden sind, dann hast du vielleicht auch mit 8-9-Jährigen kein Problem, wenn es 16 davon sind, die aber alle Lust auf Training haben, die verstehen, was Training ist und wie das funktioniert und was die Regeln sind, damit das miteinander gut funktioniert. Genau das Gleiche kann aber quasi in der anderen Mannschaft im Verein sein. So, das eine ist die F-Jugend Blau, das andere ist die F-Jugend Gelb-Mannschaft oder im klassischen Sinne so eine Aufteilung zwischen F1, F2. Da kann es 5 Meter weiter mit der gleichen Gruppengröße im völligen Chaos enden, obwohl du den gleichen Trainer vielleicht reinsteckst mit den gleichen Fähigkeiten. Heißt, ich mache die eine Gruppe, funktioniert hervorragend, ich mache die andere Gruppe, funktioniert überhaupt gar nicht. Bedeutet auch hier, ist es eben am Ende eine Frage der Einzelfälle und grundsätzlich ist ja aber unsere Empfehlung zu sagen, je kleiner der Betreuungsschlüssel, desto besser. Ich glaube, das ist klar und für jeden verständlich. Und jetzt greifen wir mit Vereinen genau da an, dass sie sagen, gut, du musst eben diese Betreuer auf den Platz bewegen. Also hör auf, vielleicht auch in diesem Profil Trainerin, Trainer zu denken und sorg dafür, dass Erwachsene auf dem Platz sind, die den einen, der sportliche Kompetenz hat oder die eine, die sportliche Kompetenz hat, einfach nur unterstützt wird. Mhm. Jetzt in deinem Beispiel, weil es so der Klassiker ist, wir haben super viel Zulauf unten. Sag ich, ja. Und jetzt machen Vereine sowas wie einen Aufnahmestopp. Können nicht mehr. Wir haben nicht genug Trainer. Wir müssen die jetzt wegschicken. Sag ich, nimm die doch auf, mit der klaren Ansage aber, wenn ihr bei uns Mitglied werden wollt, dann müsst ihr auf den Platz dazugehen als Betreuer einmal die Woche. Dann seid ihr herzlich willkommen. Das würde nämlich einige Probleme gleichzeitig lösen, wenn ich so ein Muster wählen würde. Ich müsste quasi kein Vereinsmitglied potenziell wegschicken und ich hätte mein Erwachsenenproblem gelöst. Und wenn die sagen, nee, gut, unter der Voraussetzung machen wir es nicht, dann sind es vielleicht sowieso nicht die richtigen, die du in so einer Situation haben möchtest. Bedeutet, erste Empfehlung quasi, beim Platzbedarf gucken, ob der wirklich so groß ist, wie die Trainer angeben. Und auf der zweiten Ebene schauen, dass der Betreuungsschlüssel verkleinert wird, indem ich mehr Betreuer auf den Platz bewege. Mhm. Jetzt sind beides ja Dinge, die ich vielleicht nicht sofort akut für morgen lösen kann. Jetzt stehe ich da mit 2 Trainern und 18 Kids. Und ich glaube, da ist dann der Punkt, wo wir jetzt über Trainingsorganisation ja sprechen können, oder? Also was passiert so auf dem Platz dann? Was sind da deine Gedanken, wenn wir jetzt genau dieses Szenario aufmachen? So, ich habe diese 2 Leute und eine große Gruppe an Kindern.
Da würde ich einmal kurz, bevor wir da reingehen sozusagen in die Lösungen, würde ich einmal kurz mit dir erörtern, was sind denn Vor- und auch die Nachteile von diesen kleinen oder auch großen Gruppen? Weil ich habe das Gefühl, es gibt immer, also diese 12 bis 14 Kinder sind es ja meistens in den Altersbereichen, so als der heilige Gral und alles drunter ist scheiße und alles drüber ist auch irgendwie blöd. Aber diese Konstellationen bringen ja durchaus auch Vorteile. Und wenn ich jetzt dran denke, ich habe eine kleine Trainingsgruppe. Ja, also ich habe Kinder, weiß nicht, 4, 3 bis 8 Kinder mal angenommen. Welche Vorteile habe ich denn und welche Ableitung kann ich denn da als Trainer auch jetzt vielleicht für mein Training machen, wenn es auch nur für einen Zeitraum ist, vielleicht mal für 3 Wochen oder 4 Wochen, weil halt irgendeine Klasse, weiß ich nicht, Schulandheim in Australien ist, mit 8 Kindern. Was kann ich denn da rausziehen aus einer kleinen Gruppengröße? Was ist denn da ein Vorteil, wenn du da siehst?
Ich glaube, die Situation gab es ja häufiger dann während den Corona-Trainingsmonaten, wo man nur in kleinen Gruppentrainings überhaupt irgendwie was anbieten konnte. Ich finde, der persönliche Austausch, den man mit den Kids hat, und die Intensität in so der Auseinandersetzung, so auf jetzt irgendwie auf Beziehungsebene einmal und aber auch auf der sportlich-inhaltlichen Ebene, das ist, glaube ich, der allergrößte Vorteil, den man hat. Was ich gefühlt auch immer daran gemerkt habe, dass Kleingruppentrainings für mich häufig anstrengender waren als ein Training mit einer normalen Gruppengröße, irgendwas zwischen 10 und 14, 15 Kids. Weil eben genau das, also ich hatte für mich das Gefühl, viel bewusster damit umzugehen oder umgehen zu müssen, was ich mit einem einzelnen Spieler an Interaktion habe, weil es sonst in der gleichen Trainingszeit ja viel zu viel Input ist. Also das ist, glaube ich, dann die Gefahr, die wiederum entsteht, zu sagen, ich nutze jetzt quasi die gleiche Aufmerksamkeit, die ich in Summe habe, 100%, verteile ich aber jetzt auf 4 Spieler und jeder bekommt 25%, anstatt wieder vor 5 bis 10. Und ich glaube, da ist schnell die Gefahr da, dass es überfrachtet wird und wir als Trainer nonstop das Gefühl haben, da jetzt irgendwie in die Interaktion gehen zu müssen auch, weil es die Möglichkeit eben gibt. Und was mich auch manchmal gestört hat bei den kleinen Gruppengrößen ist, ich konnte ein paar Formen nicht spielen, die ich eigentlich ganz geil finde. Wo ich sage, okay, ich kann dieses Umschalt 2 gegen 2 kann ich nicht spielen, weil nach der Aktion wir so lange warten müssten, bis wieder jeder auf seiner Position steht, dann muss ich mir vielleicht auch kurz durchatmen lassen und dann kannst du erst wieder starten. Heißt, die Trainingseffizienz ist in manchen Formaten dann nicht unbedingt höher, weil ich ihnen ja bewusst auch Pausen geben muss und die nicht nonstop quasi in so super kleinen Spielformen ballern lassen kann. Ja, deswegen hat es mich manchmal genervt auch.
Ich habe für mich als ein Vorteil dieser kleinen Gruppen mittlerweile schätzen gelernt, dass ich diese Einheiten nutze, um Sachen anzusprechen oder zu trainieren oder den Kindern anzubieten oder auch Spielern, die sonst so ein bisschen unter den Tisch fallen. Und meiner Erfahrung nach ist es vor allem eins, nämlich aufs Tor schießen. Ja, wenn ich eine Trainingsgruppe, kommen wir gleich vielleicht dazu, von 16 bis 20 Leuten habe, dann ist es rein mathematisch nicht möglich, wenn ich zwei Torhüter habe, was ja schon gut ist, eine hohe Frequenz, was Torschüsse angeht, herzustellen. Weil ganz oft sind es ja auch die, die oft aufs Tor schießen, die auch in den Spielformen oft aufs Tor schießen. Und da ganz gezielt in kleinen Trainingsgruppen die Frequenz hochzufahren oder die Anzahl hochzufahren an Torschüssen und auch Aktionen, die sie so vielleicht nicht so oft haben. Ja, das ist für mich so der Weg, dass ich sage, ah, geil, ich freue mich heute drauf, dass es nur 8 Leute sind oder 6 Leute sind, denn mit denen stelle ich mich in und um den Strafraum rum und dann mache ich so mehrfach Torschussformen, wo einfach aufs Tor geballert wird. Und wenn ich 2 Torhüter habe, ist es perfekt, weil die sich abwechseln können, weil es unfassbar anstrengend ist für den. Wenn ich nur einen habe oder gar keinen habe, dann überlege ich mir halt irgendwas mit Stangen im Tor oder Leibchen im Tor und dann wird da drauf gebolzt und dann ist halt wirklich eine Stunde lang Torschuss. Und dann aber, dass jeder da auf 70, 80, 90 Wiederholungen kommt. Und das ist eine Einmaligkeit, die ich sehr, sehr zu schätzen gelernt habe mittlerweile. Weil ich es auch okay finde. Also gar nicht unter dem Technikaspekt irgendwie, ich muss denen jetzt Techniktraining beibringen, sondern einfach, wir können das machen, was Kinder da am liebsten machen, nämlich aufs Tor schießen. Oder auch Spieler generell. Also es ist nicht nur bei Kindern so, sondern auch bei meinen Erwachsenen. Die machen vor allem eins, gerne aufs Tor schießen. Große Gruppen, ja, also lass uns mal drüber sprechen, so über dieses Extremding, 20 bis 30 Kinder. Was kannst du daraus ableiten, was Positives?
Erstmal finde ich es schön, dass ja dieses Interesse an entweder meinem Training oder mal dem Vereins-Fußballtraining grundsätzlich so groß ist. Also ich finde, man fällt ganz schnell in so eine Negativansicht und hat dann die Brille auf, es ist halt alles beschissen, wenn ich zu viele habe und es funktioniert gar nichts mehr und ich bin komplett überfordert. Und also es gibt ja dann irgendwie die andere Perspektive, die man einnehmen könnte, wie viele Vereine wären denn froh, so viele Kids dann auf dem Platz zu haben, innerhalb eines Jahrgangs auch. Weil die sich da in diesen Altersstufen darüber beschweren, da guckst du irgendwie auf die Vereinsliste oder dann die gemeldeten Mannschaften und die haben dann keine A-Jugend. Sag ich, ja, meine Freunde, also die Voraussetzung dafür, dass du irgendwann eine eigene A-Jugend stellst, ist hier mit den 30 Kids irgendwas anbieten zu können, dass die in 6 Jahren auch noch da sind. Aber sonst könnt ihr das vergessen. Heißt, es ist erstmal eine sehr gute und schöne Ausgangssituation. Auch wenn ich vielleicht im täglichen Training der Leidtragende bin, nämlich, dass ich das ganze Ding jetzt organisieren muss. So heißt aber, die Möglichkeit, die ich ja da habe, ist klassisch in mehreren Spielfeldern zu trainieren, heißt Turnierformate anzubieten. Also vor allem, wenn ich weiß, ich komme gar nicht in ein Setting eines strukturierten Trainings, dann macht es vielleicht Sinn, auch das nicht zu tun. Also wenn die Übung mein Zutun braucht, damit sie läuft und damit die Kinder konzentriert mitmachen, dann ist sie vielleicht für dieses Setting einfach nicht geeignet. Bedeutet, ich wähle was, das von selbst läuft. Und jetzt gäbe es die Möglichkeit, dass, und das ist auch wieder ein bisschen abhängig vom Alter und den äußeren Bedingungen, dass wir so eine Gruppe eben aufteilen in eine Spielgruppe, eine Übungsgruppe, dass ich dann meinen bewussten Fokus auf diese Übung setze und in der Spielgruppe kicken die halt dann im 5 gegen 5 gegeneinander. Das hat aber natürlich jetzt auch sein Limit. Also wenn ich alleine bin mit 30 Kindern, die 8 Jahre alt sind, dann habe ich ein Riesenproblem und es wird irgendwie nicht so richtig gut funktionieren. Und ich wäre sehr froh, wenn nach 90 Minuten niemand geheult hat und niemand sich schwerwiegender verletzt hat, dann würde ich schon sagen, das war ein Erfolg, diese Einheit. Und sobald ich aber auch nur einen, also ich würde es dann auch genau unter der Voraussetzung ja nur machen, dass ich sage, ja, es sind mindestens 2 Elternteile bei jedem Training dabei. Die betreuen die Spielfelder und ich mache das Trainingsfeld. Und dann wäre die Gruppengröße für mich wiederum, was das eigentlich kein Problem wäre. Ich könnte sogar homogene Gruppen einteilen. Heißt, ich habe 3 Gruppen à 10 Kids, die auf einem ähnlichen Leistungsstand sind und die lasse ich dann in einem Stationsbetrieb eigentlich 2-mal spielen, einmal üben, trainieren und ja, kann so besser auf den individuellen Leistungsstand der Kids eingehen. Und das ist das andere. Also ich glaube erstmal grundsätzlich positiv, eine große Gruppe zu haben, weil es ja auch was bedeutet, dass so viele Kids da Interesse haben. Und dann muss ich aber trainingsmethodisch ja nochmal anders planen.
Genau, dann lass uns mal da reingehen in diese Trainingsmethodik. Und jetzt sind wir schon 16 Minuten im Podcast drin und es gab noch keinen Opener. Und vielleicht gibt es ja den oder die ein oder andere, die nicht weiß, was wir machen oder wer wir sind. Deshalb lass uns das einmal reinschneiden bzw. einfügen.
Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advanced Football.
Genau, die Namen sind schon gefallen, Joscha und Sakko hier. Wir sprechen jede Woche aufs Neue über den Kinder- und Jugendfußball. Und wie du jetzt, wenn du das erste Mal zuhörst, natürlich gemerkt hast, wir sprechen sehr viel über Inhalte. Das ist nicht unbedingt ein Geplaudere, ein zielloses, sondern wir wollen euch als Trainerinnen, Trainern, Trainerpapas, Trainermamas, Jugendleiter Hilfestellung mit an die Hand geben, dass ihr den Alltag für euch so ein bisschen meistern könnt. Und das machen wir ganz unterschiedlich. Mal sind es leistungsorientiertere Themen, mal ist es ein Basisfußball- oder breitensportorientiertes Thema. Und das machen wir jede Woche aufs Neue. Wenn dir das gefällt, teil das gerne mit deinen Kolleginnen und Kollegen im Verein und empfehle uns weiter, kommentiere uns und oder bewerte uns auch, zum Beispiel bei Spotify. So, Sakko, den Teil haben wir abgehakt. Lass uns wieder in den Inhalt reingehen. Was können wir denn jetzt tun? Du hast es schon angesprochen, organisatorisch und auch von den methodischen Ansätzen her, um mit unterschiedlichen Gruppengrößen umzugehen. Du hattest schon angesprochen, Stationstraining, lass uns mal damit starten, ist eine Sache, zu sagen, ich habe eine Trainingsgruppe Spieler X mit Spieler X und teile die nun in 2 oder 3 oder sogar 4 Stationen ein. Hast du für dich irgendwie einen Richtwert, wo du sagst, es müssen so und so viele Spieler sein, dann mache ich Stationstraining. Woran machst du das abhängig? Und wie würde so ein Stationstraining für dich dann auch aussehen? Also hast du bestimmte Schwerpunkte, die du da im Kopf hast? Wie würdest du da reinstarten in diese Methodik, in diesen Ansatz?
Ich weiß nicht, ob ich einen fixen Ablauf oder irgendwie feste Zahlen habe. Ich denke nämlich nicht. Sondern es wäre mehr eine Einzelfallbetrachtung. Also am Dienstag sind es 18 Kids und dann kann es sein, dass das Stationstraining ein Bestandteil ist. Und am Donnerstag sind es 17 Kids und dann kann es sein, dass Stationstraining kein Bestandteil ist. Und nächste Woche ist vielleicht genau umgekehrt. Das würde ich gar nicht mal so fest irgendwie einordnen. Und würde jetzt aber eher so rangehen, also ich persönlich jetzt bin ein Freund davon, das quasi im Warm-up nicht zu teilen, sondern Aufwärmübungen zu haben, die für alle als Gruppe geeignet sind und auch den Abschluss in irgendeiner Form zusammenzuführen. Das ist jetzt eben nicht das große Spiel mit einem 8 gegen 8, sondern es ist auf 2 Feldern 4 gegen 4, aber jede Mannschaft spielt gegen jede und es gibt irgendwie eine Tabelle oder Punkte oder so. Das finde ich persönlich dann cool, weil wir irgendwie als Trainingsgruppe gemeinsam halt starten und gemeinsam aufhören. Jetzt kann sein, dass die zweite Übung im Training noch was ist, dass ich gut mit allen spielen kann, weil es Fettumschaltformen sind oder Fangspiele, wo ich von den Distanzen her sage, okay, bis der wieder zurückgelaufen ist. Ich glaube, perfekte Übung ist der Brückenfänger, was wir bei uns auf der Plattform haben. Das kannst du nicht mit weniger als 14 Kindern spielen. Also das killt jegliche Dynamik in der Übung, wenn da so ewig lange Pausen dazwischen sind, weil die lange brauchen, um zurückzukommen und es ist sau anstrengend. Und es wird erst so ein richtig schönes Gewusel, wenn es mehr sind.
Ich finde, ja, Brückenfänger ist absolut richtig. Finde ich aber jetzt gerade für viele Trainer, die quasi dann noch neu unterwegs sind, eine nicht passende Übung, weil es ja schon sehr einfach ist mit diesem einfach Durchrennen und Brückenfangen. Ich würde ein anderes Beispiel aufmachen, Umschalt 1 gegen 1. Also wenn du bei Umschalt 1 gegen 1 nicht genug Spieler hast, dann wird es auch schwierig. Also dieses, du brauchst mindestens zwei Torhüter und du brauchst mindestens auch wieder, zwei reicht wahrscheinlich nicht tatsächlich pro Station, sondern drei Spieler pro Startstation, damit da wirklich auch ein Fluss reinkommt bei Umschalt 1 gegen 1.
Ja, ich habe mich aber jetzt an der Zahl 18 orientiert. Deswegen habe ich eine Form genommen, wo ich sage, okay, da brauchst du so richtig viele. Und jetzt für den Fall, ich habe nur 4, ist es, glaube ich, die Betrachtung nochmal aus einer anderen Perspektive. Ja, aber ich meine nur, ich kann ein Warm-up wählen, wo ich vielleicht auch Bewegungsaufgaben drin habe oder direkt in so ein Fangspiel gehen, wo ich alle bewegen kann. Virus fangen fällt mir auch noch ein. Da brauche ich auch mindestens eben meine 12, 13 Spieler, sonst klappt es nicht. Ja, und so würde ich, glaube ich, dann starten, bevor ich dann mir die Gedanken mache, okay, wie teile ich es jetzt im, in Anführungszeichen, Hauptteil, so eine fixe Struktur braucht es ja gar nicht unbedingt, aber wie gestalte ich so vielleicht den Trainingspart meiner Einheit? Und da kann ich genau das machen. Also zum Beispiel so, ich will Umschalt 1 gegen 1 irgendwie mit anbieten, weil ich von der Form finde, dass es cool ist, den Kids macht es Bock, weil wir es vielleicht schon mal ausprobiert haben. Und da will ich jetzt aber nicht mehr als meine 6 oder 7 mit Teutern dann 8 Kids quasi in der Station haben. Jetzt habe ich 18, bedeutet, ich bräuchte eine andere Station, die auch so mit 8 bis 10 Kids gut funktioniert. Und das würde ich dann entsprechend ergänzen in der Planung und würde dadurch zu einem Stationstraining kommen, wo wir eigentlich für die Kids ist es Warm-up mit einem Fangspiel, dann 1 gegen 1 Station, dann vielleicht eine 2 gegen 2 Station und dann Abschluss im Turnierformat. Für die wäre das eigentlich 4 Übungen nacheinander und nicht dieses, okay, Kinder, wir machen heute Stationstraining, wir teilen euch direkt von Anfang an auf 5 oder 6 Stationen, ihr durchlauft die Schritt für Schritt und dann am Ende sind wir fertig. Sondern ich glaube, es gibt so einen Mittelweg, nämlich dass wir so diesen klassischen Trainingskontext wahren, im Sinne von, es fängt wo an und endet wo, gemeinsam als Gruppe und dazwischen gibt es 2 spezifische Übungen, wo ich dann auch, was die Gruppeneinteilung angeht, vielleicht besser agieren kann, weil im Stationstraining, wo ich dann einmal fix eine Gruppe einteile und die durchlaufen lasse, wenn ich die jetzt nach Leistung einteile, dann gibt es halt eine Gruppe, die sehr gut ist und die spielt eine Station, wo ich sage, da ist der Inhalt eigentlich für die gar nicht mehr geeignet. Jetzt muss ich es entweder im Ablauf ändern und anpassen, dann muss ich aber wieder jemanden befähigen, der in der Lage ist, das zu tun und so weiter. Und es bräuchte ich auf so einer Form, wenn es ein bisschen kleiner ist, bräuchte es es nicht so extrem. Ja, weil ich eben nur 2 Stationen betreuen muss. Die eine mache ich vielleicht als der hauptverantwortliche Trainer und da kann ich schon mitdenken, was sind die Provokationsregeln bei Gruppe 1 und was sind vielleicht methodische Vereinfachungen für Gruppe 2, weil die nach Leistung eingeteilt sind. Ja, und bei anderen Stationen oder Spielen, also jetzt vor allem im 1 gegen 1 Format, dann bräuchte ich ja gar keine Einteilung. Also da müsste ich die gar nicht nach Gruppenstärke einteilen, weil ich ja nur innerhalb der Gruppe ein Paar brauche, das gleich gut ist. Und das bekomme ich immerhin. Wir sagen ja immer so, Kinder, sucht euch einen Gegner aus, der genauso gut ist wie ihr. Dann habe ich diese 8 Kids aufgeteilt in 4 Zweiergrüppchen und dann können die gegeneinander hier 1 gegen 1 für 15 bis 20 Minuten halt zocken. Und dann funktioniert's. Und ob die jetzt deutlich schwächer sind als das beste Pärchen in der Gruppe, ist wiederum egal, weil die im 1 gegen 1 nicht gegeneinander spielen werden.
Ja, und da kurz der Einwand, ja, weil das sicherlich kommen wird, ist, ja, aber die suchen sich dann immer ihren Kumpel aus oder ihre Freundin, sage ich, ja, ist doch auch für einen ganz großen Teil völlig in Ordnung, die Übung auch mit meinem besten Freund, mit meiner besten Freundin zu machen. Das ist das eine, plus Kinder werden durch solche Maßnahmen erzogen. Also natürlich machen sie das am Anfang so, aber irgendwann haben sie auch keinen Bock mehr und suchen sich andere Gegner beziehungsweise andere Leute, gegen die sie spielen können. Einziger Moment, wo du eingreifen müsstest als Trainer, ist, wenn es der Klassiker ist, der beste Spiel gegen den schlechtesten und du merkst, das wird hier zur Shitshow. Das wäre quasi was, wo du klar intervenieren müsstest, aber alles andere, glaube ich, ist zum einen, warum nicht? Lass die doch miteinander spielen mit dem besten Freund. Und das andere ist, die lernen das mit der Zeit. In der F-Jugend klappt es noch nicht so gut und in der E-Jugend spätestens wird es auf jeden Fall funktionieren, wenn sie das gelernt haben. Da brauchst du einfach ein bisschen Geduld als Trainer. Wie siehst du das Thema doppelter Aufbau? bei so Übungsformen, jetzt mal angenommen, ich bin wirklich alleine, ich habe auch niemanden, den ich dazu befähigen kann. Ich habe jetzt, ja, lass uns bei den 18 bleiben, ich habe 9 pro Feld, möchte einlaufen spielen, spiele es vielleicht nicht bis zum 2 gegen 2, sondern spiele halt 1 gegen 0, 1 gegen 1, 2 gegen 1, vielleicht auch auf Minitore, weil ich halt keine großen Tore habe. Wann würdest du das machen und in welchem Umfang würdest du das machen? Und wie würdest du da agieren? Also wo würdest du dich positionieren? Wie würdest du es mit der Erklärung machen der beiden Felder? Hast du da Hinweise?
Ja, wenn ich jetzt mich für einen doppelten Aufbau entscheide, und es kann ja bedingt genau dadurch sein, also ich habe nur bestimmtes Material zur Verfügung und hätte eine große räumliche Distanz zwischen den beiden Übungen, wenn ich es aufteile, also wenn eben die einen spielen einlaufen, mit den anderen spiele ich was, wo ich 4 Minitore oder einen Fangzaun dahinter brauche oder so. Und jetzt sind die Übungen sehr weit auseinander, räumlich, das wäre ein Problem. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, okay, ich teile die Gruppe und beide spielen das Gleiche und das möglichst eng nebeneinander, dass sie mich dann so hinstellt, dass A, die Übungserklärung von beiden dann verstanden und gesehen und gehört wird und danach, dass ich einen Blick auf beide Formen habe. Und da würde ich jetzt nicht die Form nehmen, die wir zum allerersten Mal machen, die sehr viel Coaching-Input braucht, die vielleicht lange braucht, um erstmal verstanden zu werden oder bis sie auf eine gewisse Dynamik kommt, weil manchmal ist es einfach so, dass Kinder ja auch mit der Wiederholung von Übungen lernen und wir erst nach dem zweiten Mal oder dritten Mal auf die Intensitätsstufe bräuchten, damit da überhaupt irgendwie Lernen und Coaching stattfinden kann. Deswegen würde ich was nehmen, wo ich weiß, das funktioniert. Das ist so ein No-Brainer für mich und die Kids, so, die sehen die Übungen und sagen, oh geil, dafür würde ich mich entscheiden. Und dann läuft das Ding quasi von selbst und ich bin nur derjenige, der es betreut, weil ich die Rolle für sowas ändern müsste. Also ich kann dann nicht auf 2 Feldern 18 Kids, weil sobald ich auf der einen Seite ja anfange zu coachen und da reinzugehen, könnte es ja mal schnell passieren, dass ich einen gewissen Spannungsabfall auf der anderen Seite habe.
Ja, sehe ich ähnlich. Da ist ja auch immer der Punkt, dass, was wir sagen, kann ja auch mal sein, dass irgendwie ein Trainer kurzfristig wegfällt, dass man, oder der Trainer, Co-Trainer, dass man, wenn man diesen doppelten Aufbau will, dass man immer so Backup-Übungen hat, wo man weiß, die funktionieren. Die muss ich vielleicht auch gar nicht mehr erklären. Ja, also die wissen einfach, bestes Beispiel wäre ja theoretisch Funinho. Klar, brauche ich 8 Minitore, hat auch nicht immer jeder, aber dann spiele ich Funinho halt im, weiß ich nicht, anstatt mit 4 Toren, spiele ich es halt mit 2 Toren pro Feld und alle wissen, was passiert. Nämlich alle 2 Minuten gibt es halt einen Pfiff und dann wird gewechselt und dann habe ich 3 gegen 3, die spielen, 3, die ausgewechselt oder die sich einwechseln lassen, aber halt nach fixer Zeit 90 Sekunden, 2 Minuten. Und das kann ich parallel mit beiden Feldern machen. Das, glaube ich, ist auch immer ganz wichtig, so wie du sagst, immer im Kopf zu haben, was wäre wenn und was ist eine Form, die ich immer spielen kann, die nicht scheiße ist und wo ich aber weiß, okay, den Kindern tue ich was Gutes. Okay, Sakko, fällt dir zu dem Thema Gruppengrößen sonst noch was ein, wo du sagst, es ist irgendwie, hat eine Relevanz in der Praxis für den einen oder anderen Trainer, Trainerin?
Ich denke gerade so an die Fälle, mit denen wir vielleicht konfrontiert worden sind, auch in der Vergangenheit, und das ist ja eben zu 90% das, also wir haben viele Kinder und ich bin alleine oder wir haben viele Kinder und ich bin, also wir sind zu zweit und mein Co-Trainer, meine Co-Trainerin, die ist jetzt aber vielleicht nicht die beste Trainerin oder der beste Trainer. Und ich glaube dafür so mit der Aufteilung, dass wir auch gar nicht gucken müssen, weil das Problem natürlich bei 18 Kids ist nicht nur ja die Anzahl, sondern ja auch dieses massive Gefälle. Also je größer die Gruppe, desto größer ja auch die Heterogenität innerhalb der Gruppe und je größer der Leistungsabstand zwischen Platz 1 und Platz 18. Und zur Leistung gehört ja nicht nur, wie gut kann er kicken, sondern auch, wie gut benimmt er sich denn per se. Und darauf kann ich ja dann auch mit so vielen Kids nicht so richtig Einfluss nehmen. Ja, und da, also wenn ich an diese Situation denke, vielleicht ein Konstrukt zu wählen, wo ich Spieler 18, 17, 16, die gar nicht so großes Interesse an Training und sich weiterentwickeln haben, dass ich für die was anderes wähle als für Nummer 1, 2, 3. Also, dass wir das auch so framen, auch Übungen so framen im Rahmen dieser großen Gruppenanzahl, dass halt ein paar Kinder dürfen üben heute. Ja, also die 6, 7, 8, die dürfen heute mit mir eine Übung machen zum Thema 1 gegen 1. Und wenn die anderen nächste Woche auch mal üben wollen, dann ist, was ich von euch sehen möchte im Spiel jetzt, das ihr halt macht oder in eurem Turnier, dass ihr Folgendes tut.
Ja.
Und dadurch ist quasi dann üben und üben dürfen und gecoacht werden eine Belohnung für Kids und nicht dieses, wir müssen uns durchquälen durch das Training und ich wehre mich eigentlich nonstop gegen das, was der Erwachsene von mir will. Und am Ende gibt's dann halt das Spiel, wenn wir uns gut benommen haben und vielleicht geht es auch nur 8 Minuten. Und selbst das macht mir dann keinen Bock, weil ich eher zu den Schwächeren gehöre, große Gruppenanzahl und dann habe ich selten den Ball. Dann habe ich niemandem den Gefallen getan. Ja. Weder ja. mir noch dem Kind.
Und es ist auch, ich war jetzt, letzte Woche war ich ja bei einem Verein von uns, mit dem wir ein Trainermappenprojekt umgesetzt haben. Und ich war zum ersten Mal jetzt in den Trainingshospitationen mit denen. Machen wir normalerweise ja nicht so oft, aber in dem Fall liegt es direkt neben meinem Wohnort. Deshalb hat sich das ganz gut angeboten. Und es war unfassbar, also sehr gute Trainingsqualität im Sinne von, es ist Fußballtraining, aber jetzt nicht irgendwie Drill und überbordender Aktionismus und nur Leistung, sondern es war einfach so, wie man sich es vorstellt. Viele Kinder, viel in Bewegung und es hat Spaß gemacht. Und ich bin dann auch mit dem Jugendleiter ins Gespräch gekommen, weil ich ihn gefragt habe, seit wann das so ist. Und der hat halt gesagt, ja, das ist jetzt, was du hier siehst, ist halt die Arbeit meiner letzten 1,5, 2 Jahre, was ich versuche, immer wieder, vor allem mit den neuen Trainern irgendwie reinzubekommen und auch mit den neuen Spielern. Das sah halt vor ein paar Jahren noch ganz anders aus. Es ist was, das sich entwickeln muss. Und so ist es auch bei dem, was du jetzt gerade beschreibst. Dieses, eine Übung kann auch was sein, was als Belohnung irgendwann da angesehen wird. Das muss sich halt entwickeln und es ist nichts, was von jetzt auf gleich funktioniert, sondern das müssen Kinder lernen, das müssen die Trainer lernen. Ja, wenn du jetzt Jugendleiter bist und uns zuhörst, das kann nicht einfach nur gesagt werden, das machen wir jetzt so und das ist jetzt Freude, die Übung, sondern das ist was, das muss sich im Laufe der Monate, Jahre, muss sich das einfach entwickeln und es beginnt vor allem von unten heraus. In der Bambini, so wie du es gesagt hast, in der F-Jugend, in der E-Jugend und dann irgendwann, wenn ich dann wieder eine eigene A-Jugend habe, dann ist das gang und gäbe und es funktioniert auf jeden Fall.
Ja, und ich glaube, die cool. große Basis dafür ist ja das gemeinsame Verständnis vom Ziel dieser Arbeit, die da gemacht wird. Weil es sind ja dann oft diese Trainer aus, ja, die gut gemeint am Kind vorbei ihre Inhalte gestalten. Und die zu überzeugen, das ist ja die Herausforderung. Und da sich immer erstmal zu fragen, was wollen wir denn eigentlich? Weil wenn wir über Ziele für eine F-Jugend sprechen, dann denken ganz viele an so Technikziele und Taktikziele, also so ein Lernzielkatalog. Was soll das Kind danach können? Und das würde ich gar nicht machen, vor allem nicht im Breitensport. Also wie wäre es mit sowas wie, wie sollte das Kind sein? Wie sollte, und dann quasi darunter, wie sollte es denn motiviert sein? Wie sollte die Stimmung sein, wenn es kommt? Und dass wir da sagen, das Ziel ist eigentlich am Ende der F-Jugend, dass die Kinder richtig Lust haben, wenn der Trainer mal eine Übung macht. Also das würde komplett irgendwie die Art und Weise verändern, wie wir darüber denken. Nämlich, dass wir es schaffen, die neugierig zu machen in dem Alter, wo sie erstmal einfach nur spielen wollen. Aber die Reife ja durch ihre Entwicklung kommt. Und dann zur E-Jugend hin wollen wir eine Mannschaft haben, die Lust hat auf Trainingsinhalte. Und jetzt kommt der E-Jugendtrainer. Und er plant vielleicht wieder ein bisschen mehr Training als zuvor, weil es eben nicht nur 80% Spielen ist, sondern jetzt ist es halt 70% Spielen oder 60% Spielen und 40% in Spielform trainieren. Und dazu sagen, die Kids kommen und sagen, oh geil, so, oh, die Übung haben wir noch gar nicht gemacht. Und also das wäre für mich das Idealbild eigentlich auch für einen Lernzielkatalog oder für so eine Zieldefinition für Jahrgänge, zu sagen, wie wollen wir denn eigentlich, dass Kinder zu unserem Training stehen, zu unserer Nachwuchsarbeit stehen? Und da kannst du sehr gute Ziele, also das C-Jugendtraining, glaube ich, wird sich auch komplett verändern. Weil da jeder über irgendwelche Einführungen von Viererkette nachdenkt und ich denke mir, was ist denn los bei euch eigentlich? Euch rennen die Jungs weg oder die Mädels, weil die keinen Bock mehr haben und in dem Alter halt vielleicht auch noch das eine oder andere Thema dazukommt. Und da sollte doch das Ziel für die C-Jugend was ganz, ganz anderes sein. Die sollen nicht lernen, eine Viererkette zu spielen, sondern die sollen lernen, dass der Verein und die Mannschaft irgendwo ein Ort ist, wo ich mich wohlfühle, wo ich gerne hingehe. Ich schweife kurz aus, aber ein Gedanke, der mir dazu noch einfällt, weil ich es vor einigen Wochen auf einem Geburtstag hatte mit auch Gästen quasi dort, die ich nur so ein bisschen kenne, aber die spielen quasi beide in der ersten Mannschaft Herren. Und da ging es dann darum, wie sich die Generation verändert hat. Und dass jetzt die jungen Spieler, die hochkommen, die nehmen sich ja richtig was raus und die tragen die Tore nicht mehr und die sammeln die Bälle nach dem Training nicht mehr ein und so weiter. Und was sie sich eigentlich erlauben, quasi diese Hampelmänner. Und das hätte ich mich damals nie getraut. So, da bist du sofort losgerannt, noch bevor der den Ball geschossen hat, bist du ihn schon holen gegangen, so nach dem Motto. Als A-Jugendspieler, der frisch in die erste Mannschaft kommt. Und dann habe ich auch gesagt, ja, schon, wir romantisieren das halt mit Abstand. Also das ist halt jetzt 10 Jahre her, deswegen war das damals halt, er war halt so und es gehört halt dazu und es war ja wichtig. Und jetzt habt ihr diese jungen Spieler, wo ihr euch beschwert auf der anderen Seite, dass die nicht mehr kommen und ihr als Verein irgendwie da keinen Nachwuchs mehr habt. Und dann behandelt ihr die so. Ihr habt euch damals auch nicht gut gefühlt. Also der Idiot zu sein, der den Ball holen muss, der jedes Mal ein Tor trägt, das ist nicht geil. Da quälst du dich dann durch. Hör doch bitte auf mit dieser Scheiße der Traditionen dann, die dann so sind. Sondern sorg doch dafür, dass auch so ein junger Spieler einfach freundlich aufgenommen wird, dass die anderen sagen, hey, cool, dass du da bist, mega, und lass mal zusammen das Tor tragen und nicht dieses, ihr macht es. Ich habe mich da wirklich richtig aufgeregt.
Leading by example.
Ja, richtig. Und das müssen Vereine halt auch verstehen, dass es dann ein Bestandteil ist und dieses, wie schaffen wir es, dass sich hier alle wohlfühlen, dass alle gerne hierher kommen, und das kannst du ja runterbrechen. Ja, das ist für einen 18-Jährigen was anderes als für einen 15-Jährigen und was anderes als für einen 8-Jährigen. Und wenn du das schaffst, dann bist du schon mal weiter als 80% der Vereine. Und wenn du jetzt das, was auf dem Platz passiert, auch noch mit irgendwie guten Inhalten füllst, dann gehörst du zu den Top 2% der Vereine in Deutschland.
Das waren auch meine Worte an den Verein letzte Woche. wie man da dann weitermachen kann, das erfahrt ihr in einer anderen Folge oder ihr macht ein Projekt mit uns zusammen. Sakko, spannende Folge. Ich hoffe, ihr Trainer konntet was mitnehmen. Apropos spannend, nächste Woche geht unser Fit fürs Großfeld-Webinar los, zweiteilig. Und zwar werde ich einmal über das Thema Spiel über den Flügel sprechen. Auch da ist die Gruppengröße ein Thema. Ich bin schon ganz gespannt, mein erstes Großfeld-Webinar. Und auf der anderen Seite, beziehungsweise noch eine Woche später, wird der Daniel Zirpes, der U17-Trainer ist mittlerweile in Luxemburg, Nationalmannschaft, der wird über das Thema Tore schießen, beziehungsweise Tore herausspielen sprechen. Wenn du da Lust drauf hast, gerne anmelden, ist live, kann aber auch im Nachgang einfach angeguckt werden, 24 Stunden später ist auf der Videoplattform. Gerne anmelden, ich packe den Link in die Shownotes. Sakko, ich hätte gesagt, wir machen Deckel drauf. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.